Heute mit der Sendung Das deutsche Gesundheitswesen – zu teuer und zu ineffizient? Ist unser Gesundheitswesen ein schwerkranker Patient? Behandlungsbedürftig auf jeden Fall. Kein Land in Europa gibt mehr Geld für die Gesundheit seiner Bürger aus. 11,1% des Bruttoinlandsproduktes. Das sind unglaubliche 336 Milliarden Euro. Die Menschen müssten hierzulande vor Gesundheit nur so strotzen. Das ist aber nicht der Fall. Beispiel Lebenserwartung. Mädchen, die heute geboren werden, werden knapp 84 Jahre alt, Jungen 79. In Spanien, Frankreich, Italien und Portugal ist die Lebenserwartung um bis zu 3 Jahre höher. Auch Schweden, Finnen und Griechen werden älter als die Deutschen, obwohl ihr Gesundheitssystem weniger verschlingt. Wird das viele Geld nicht nur zum Wohle der Patienten ausgegeben? Birgit Augustin berichtet.
Der Gesundheitsreport von OECD und EU-Kommission hat 130 verschiedene Indikatoren miteinander verglichen. Neben den Ausgaben für das Gesundheitswesen auch Aspekte wie den Zugang zu medizinischer Versorgung, die Effektivität und Qualität medizinischer Leistungen. Das Ergebnis: Das deutsche Gesundheitssystem ist teuer, in vielen Bereichen aber nur Mittelmaß. Matthias Schuppe ist in der EU-Kommission zuständig für den Report.
In der Masse, beziehungsweise wenn man das auf ganz Deutschland sieht, ist die Versorgung definitiv sehr gut. Ein Problem, insbesondere was bei chronischen Erkrankungen aufscheint, ist dann, dass in der Fläche relativ Versorgungslücken möglicherweise bestehen können.
Ilona Köster-Steinebach vom Bundesverband der Verbraucherzentralen findet deutlichere Worte. Als Patientenvertreterin im gemeinsamen Bundesausschuss, dem obersten Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen, versucht sie, den Anliegen der Patienten Gehör zu verschaffen.
Es gibt Unterversorgung sicherlich bei bestimmten Facharztgruppen, etwa Rheumatologen werden da immer genannt, Schmerztherapeuten, Kinderärzte haben wir eigentlich auch nicht genug.
Wer zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern versucht, einen Termin beim Augenarzt zu bekommen, kann von monatelangen Wartezeiten berichten. Augenärzte auf dem Land müssen nach aktueller Bedarfsplanung nämlich fast doppelt so viele Menschen betreuen wie ein Augenarzt in der Stadt. Die Zahl ist genau festgelegt, eine der vielen Bestimmungen, die sich heute kaum noch nachvollziehen lassen, meint Ilona Köster-Steinebach.
Man hat einen Status quo aus den 90ern genommen und gesagt, so das wollen wir jetzt bewahren. Das hat zur Folge, dass tatsächlich bestehende Unterversorgungen als normal fast deklariert wurden.
Dazu kommen andere Ungereimtheiten, etwa dass sogenannte fachärztliche Internisten, also Diabetologen, Kardiologen und Lungenfachärzte, zusammengezählt werden, obwohl sie ganz unterschiedliche Krankheiten behandeln. Wenn ein Landkreis offiziell genügend fachärztliche Internisten hat, weil sich dort etwa 3 Kardiologen und ein Diabetologe niedergelassen haben und damit das Soll an fachärztlichen Internisten erfüllt ist, bekommt ein Rheumatologe dort keinen Kassensitz mehr, obwohl er dringend gebraucht würde.
2013 gab es eine Reform der Bedarfsplanung, aber sie wurde nur halbherzig angegangen. Viele Probleme hat sie nicht gelöst. Die kassenärztlichen Vereinigungen vertreten zunächst einmal die Interessen ihrer Mitglieder, der bereits niedergelassenen Ärzte. Auch die Krankenkassen, so vermutet Ilona Köster-Steinebach, wollen den Eindruck vermeiden, dass sie ihrem Auftrag nicht nachkommen, flächendeckend eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen, für die Versicherte ja schließlich Beiträge bezahlen.
Es handelt sich hier sehr eindeutig um Besitzstandswahrung und auch ein Stück weit darum, Probleme, für die man eigentlich zuständig wäre, gar nicht erst sichtbar werden zu lassen.
Das sieht Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, anders.
Wenn denn die Versorgung so extrem schwierig und problematisch wäre, dann hätten wir natürlich ungleich mehr Terminwünsche über die Terminservicestellen bei Fachärzten, als wir sie realiter haben. Wir kommen ja noch nicht mal ganz auf 100.000 in einem Jahr und das bei 580 Millionen Behandlungsfällen. Erklärt sich eigentlich an der Stelle schon selbst. Und die Patienten, die wir nicht haben, vermitteln können an niedergelassene Fachärzte, sind weniger als 10 im ganzen Bundesgebiet.
Tatsächlich kann man sich auf der Suche nach einem Facharzt erst dann an eine Terminservicestelle wenden, wenn der Hausarzt eine dringliche Überweisung ausstellt. Vorausgesetzt, man weiß, dass es diese Servicestellen überhaupt gibt. Wer nur sein Sehvermögen überprüfen lassen will, muss sich gedulden. Andreas Gassen räumt ein, dass einiges getan werden müsse, um die Versorgung künftig sicherzustellen. Mit der aktuellen Situation ist der Ärztefunktionär jedoch hoch zufrieden.
Wenn ich mir angucke, wie schlecht die Versorgung beispielsweise mit Postmüllabfuhr, Polizei und Feuerwehr ist, ist die Ärzteversorgung in Deutschland immer noch sensationell.
Sensationell waren zumindest die Schlagzeilen, die die Kassenärztliche Bundesvereinigung in der Vergangenheit immer wieder selbst produziert hat. Immobilienaffären mit Millionenverlusten, unrechtmäßige Gehaltssteigerungen und üppige Ruhestandsbezüge, ein öffentlich ausgetragener Dauerzwist zwischen Andreas Gassen und seiner mittlerweile ausgeschiedenen Co-Vorsitzenden Regina Feldmann. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Verdachts der Untreue in Millionenhöhe. Gesundheitsminister Hermann Gröhe, CDU, zog schließlich die Notbremse mit einem sogenannten Selbstverwaltungsstärkungsgesetz, das der Bundestag vor wenigen Wochen verabschiedet hat.
Die Selbstverwaltung nimmt in unserem Gesundheitswesen eine ganz wichtige Rolle dar und stellt patientennahe Entscheidungen sicher. Deswegen ist es wichtig, dass sie funktioniert, dass wir interne Kontrolle und Transparenz in der Selbstverwaltung erhöhen, dass wir sie vor Selbstblockade schützen und auch die Rechtsaufsicht angemessen wahrnehmen können.
Künftig soll der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung um ein drittes Mitglied erweitert werden, das weder Haus- noch Facharzt ist. Nur dann, so die Hoffnung des Gesetzgebers, seien die Konflikte der verschiedenen Arztgruppen um Einfluss und Anteile am Honorartopf zu lösen. Doch nicht nur innerhalb der Ärzteschaft gibt es Probleme, auch bei den Krankenkassen herrschen bedenkliche Geschäftspraktiken. Das Geld, das sie bei ihren Versicherten einsammeln, fließt zunächst in den Gesundheitsfonds. Der Bund gibt einen Zuschuss. Jährlich kommen 200 Milliarden Euro zusammen. Die Kassen erhalten dann für jeden Versicherten einen Betrag, der nach Alter, Geschlecht und Gesundheitsrisiko variiert. Abgerechnet wird mit Hilfe sogenannter Kodierungen. Je schwerer erkrankt ein Versicherter ist, desto mehr Geld kostet er die Kasse. Aber umso mehr Geld bekommt sie dann auch aus dem Gesundheitsfonds. Das sei ein Wettbewerb an der falschen Ecke, sagt Jens Baas, Chef der Technikerkrankenkasse.
Die allermeisten versuchen dafür zu sorgen, dass wenn einer Blutzuckererkrankung mit Nierenbeteiligung hat oder mit Gefäßbeteiligung, dass der Arzt das dann auch aufschreibt. Denn wenn er es nicht tut, geht ihm Geld verloren. Und so funktioniert das System heute. Und das ist eigentlich ein falscher Anreiz. Wir sollten nicht dafür sorgen, dass der Arzt Geld dafür bekommt, dass er aufschreibt, hat eine Nierenbeteiligung, sondern dafür, dass er die Nierenbeteiligung verhindert.
1 Milliarde Euro gibt allein die Technikerkrankenkasse dafür aus, dass die Ärzte die, im Sinne der Kasse, richtigen Kodierungen aufschreiben. Für Unternehmensberater zum Beispiel, die den Kassen dabei helfen, die Patienten zu identifizieren, bei denen sich eine entsprechende Kodierung am meisten lohnt. Und für Praxisberater, die die Ärzte aufsuchen, um ihnen bei der Kodierung, nennen wir es, zu helfen. Fehlkodierungen sind kriminell, doch schon die legale Kodierung produziert milliardenschwere Verschwendung.
Wenig besser sieht es bei den Medikamenten aus. 30 Milliarden Euro zahlen die Krankenkassen jährlich für die Arzneimittel, die ihren Versicherten verschrieben werden. Bis 2011 konnten Pharmahersteller den Preis für neu zugelassene Medikamente während des Patentschutzes frei bestimmen. Eine Einladung zur Einführung von Scheininnovationen mit Fantasiepreisen. Dem hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes einen Riegel vorgeschoben. Neue Medikamente gelten nun nicht mehr per se als besser. Sie müssen erst vom gemeinsamen Bundesausschuss geprüft werden. Weil viele neue Arzneimittel keinen zusätzlichen Nutzen haben, sind sie nicht zugelassen worden. Einsparung in diesem Jahr voraussichtlich 1,9 Milliarden Euro. Josef Hecken, der Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses, kritisiert die Arzneimittelhersteller. Die Prüfung der neuen Medikamente habe ergeben,
dass wir nur in knapp 50% der neuen Wirkstoffe überhaupt einen Zusatznutzen gegenüber wesentlich billigeren zweckmäßigen Vergleichstherapien gefunden haben, das teilweise nur für relativ kleine Patientenpopulationen.
Meist sind es teure Krebsmedikamente, die die Hersteller auf den Markt werfen. Neue Wirkstoffe für häufige und chronisch verlaufende Krankheiten sind die Ausnahme. Die Krankenkassen vermuten dahinter System. Onkologische Medikamente werden eher zugelassen und versprechen schnelleren Profit. Jens Baas von der Technikerkrankenkasse.
Natürlich gibt es da schon auch noch einen Bedarf. Natürlich ist Krebs nach wie vor in vielen Bereichen nicht heilbar. Aber die Preisdiskussion ist auch entspannter zu führen aus Sicht eines pharmazeutischen Unternehmens. Weil ich sagen kann, ich habe was für eine wirklich lebensbedrohliche Krankheit. Da fällt es immer sehr viel schwieriger, den Preis zu diskutieren.
In der Regel geht es bei diesen neuen Krebsmedikamenten im Schnitt um 2 Monate mehr Lebenszeit. Häufig um den Preis schwerer Nebenwirkungen, wie Durchfall, Brechreiz oder neue Tumore an anderer Stelle. Und es geht, etwa bei Hautkrebs im Endstadium, um Therapiemehrkosten von 100.000 Euro, rechnet Josef Hecken vom Gemeinsamen Bundesausschuss vor. Sind solche Behandlungen sinnvoll? Oder wäre eine Palliativbehandlung die bessere Lösung? Josef Hecken will keine Rationierungen, wie sie etwa im britischen Gesundheitswesen üblich sind.
Das sollte aber und das muss in einem Sozialstaat, wie es die Bundesrepublik Deutschland ist, immer in einer freien Entscheidung zwischen Arzt und Patient, in der aber dann auch alle Fakten auf den Tisch gelegt werden, erfolgen, nämlich dem Patienten das Blaue vom Himmel versprochen wird nach dem Motto, wenn du diese Chemo machst, dann wirst du wieder laufen können, dann wird es dir wieder gut gehen.
Eine schwierige ethische Diskussion, die in Deutschland derzeit noch keiner öffentlich führen will. Ethische Argumente werden aber auch angeführt, wenn es eigentlich um etwas anderes geht, nämlich um die Wahrung des Besitzstandes, etwa bei der Zahl der Krankenhäuser und der Krankenhausbetten. In beiden Kategorien liegt Deutschland weit oberhalb des EU-Durchschnitts. Und wenn es nach Georg Baum, dem Geschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, geht, soll das auch so bleiben.
Zunächst mal können wir stolz in Deutschland sein, eine flächendeckende, familienwohnortnahe Krankenhausversorgungsstruktur zu haben. Andere Länder haben nicht diese Krankenhausdichte und haben dann natürlich auch entsprechende Versorgungsprobleme. Insofern sage ich mal als Ausgangsthese, lieber ein paar mehr, vielleicht auch zu viel Krankenhauskapazitäten als zu wenig.
Mit dieser Auffassung steht Georg Baum ziemlich allein. Der Gesundheitsreport von OECD und EU-Kommission bescheinigt dem deutschen System, zu viel Geld für seine Krankenhäuser auszugeben. Zusammen mit 5 anderen Wissenschaftlern hat der Berliner Gesundheitsökonom Reinhard Busse errechnet, dass viele der etwa 1.400 öffentlich geförderten Krankenhäuser, die für akute Erkrankungen zuständig sind, dicht gemacht werden könnten. Maximal 400 Häuser reichten aus. Diese Berechnungen orientieren sich am dänischen Vorbild. Dort steht für je 250.000 Einwohner ein Krankenhaus zur Verfügung. Für Deutschland würde das bedeuten, weniger Kliniken, weniger wohnortnah, dafür aber technisch und personell optimal ausgestattet. Denn das, sagt Reinhard Busse, sei heute häufig nicht gegeben.
Was nützt mir ein Krankenhaus um die Ecke, wo nachts kein Facharzt da ist, die kein Herzkatheterlabor haben, die keine Schlaganfalleinheit haben, die kein Computertomograph haben und die kein einziges Intensivbett haben? Ja, da mag ich in 5 Minuten sein, aber wenn ich wirklich krank bin, brauche ich so ein sogenanntes Krankenhaus nicht.
Eine hohe Zahl von Krankenhäusern allein sichert also nicht die Qualität der medizinischen Versorgung. Davon ist auch Josef Hecken, der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses, überzeugt. Das Überangebot führe mittlerweile zu einem Verdrängungswettbewerb. Um wirtschaftlich zu überleben, werde viel häufiger operiert, als eigentlich medizinisch geboten wäre, sagt Josef Hecken.
Wenn jeder irgendetwas anbieten kann und jeder sagt, je mehr ich mache, umso besser ist es für mein Überleben, egal ob ich jetzt eine Mindestmenge erreiche oder nicht, dann ist die Versuchung natürlich wesentlich größer, in Grenzfällen dann zu sagen, naja, komm, dann machen wir es doch, denn dann bringt es uns A, Geld, B, bringt es eine bestimmte Auslastung, C, bringt es dann möglicherweise auch irgendeinen Ruf nach draußen hin, dass wir das auch können.
Georg Baum von der Deutschen Krankenhausgesellschaft dagegen lobt das deutsche System. Anders als in Großbritannien könnten die Menschen eine medizinische Versorgung auf hohem Niveau in Anspruch nehmen, ohne Wartelisten und in jedem Alter. Unnötige Behandlungen, sagt Georg Baum, gäbe es nicht.
Wir machen die Leute nicht krank. Kein Mensch lässt sich ein Hüftgelenk einbauen, der nicht Hüftprobleme hat. Und wenn diese Entscheidung 2 Jahre früher fällt, was in Deutschland möglich ist, dann ist sie 2 Jahre früher gefallen.
Tatsächlich wird in kaum einem anderen Land mehr operiert als in Deutschland. Das zeigt der Gesundheitsreport von OECD und EU-Kommission. Bei der Zahl der Bypass-Operationen und Stents zur Wiederherstellung der Herzdurchblutung etwa liegt Deutschland 40% vor dem zweitplatzierten Österreich. Auch bei Knie- und Hüftgelenksersatz ist Deutschland Spitze.
Zusätzlich kommt dazu, dass innerhalb Deutschlands auch die Anzahl der Verfahren regional sehr stark variiert,
sagt Matthias Schuppe von der EU-Kommission.
Was insgesamt ein Hinweis dafür sein könnte, dass hier eventuell bestimmte Verfahren nicht medizinisch indiziert sind.
Der Gemeinsame Bundesausschuss plädiert dafür, die Kompetenzen in größeren Krankenhäusern zu bündeln. Ein neues Hüftgelenk gäbe es dann nicht mehr in jeder Klinik, sondern nur noch in spezialisierten. Eine Verknappung der Ressourcen zum Wohle der Patienten, sagt Josef Hecken.
Diese Zentren haben dann natürlich, um wirtschaftlich zu existieren, überhaupt keinen Bedarf mehr, jetzt irgendwelche Patienten auf der Straße zu fangen, um denen noch flott ein neues Knie anzubauen, weil die genug echte Fälle auf der Liste haben, die wirklich behandlungsbedürftig sind.
Auch Ilona Köster-Steinebach, Patientenvertreterin vom Bundesverband der Verbraucherzentralen, ist dafür, Kliniken zu schließen.
Es ist gar nicht so, dass tatsächlich die kleinen Krankenhäuser auf dem Land das hauptsächliche Problem sind. Klar gibt es die auch, aber vor allen Dingen ärgerlich sind kleine Häuser in städtischen Regionen, wo es bessere Alternativen gibt. Denn es ist schon so, dass ein größeres Haus normalerweise bedeutet, dass die Einrichtungen mehr Erfahrung haben in der Behandlung von Krankheiten, dass aber auch Möglichkeiten da sind, die notwendigen Geräte da zu haben. Und es wäre sicherlich auch besser, das vorhandene Personal, das wirklich nicht ausreicht, auf diejenigen zu konzentrieren, wo es tatsächlich am besten eingesetzt wird und wo es am nötigsten ist.
Billiger wird die Versorgung dadurch nicht unbedingt. Der Berliner Gesundheitsökonom Reinhard Busse empfiehlt, das klinische Personal zu behalten, selbst wenn die Zahl der Betten reduziert würde. Davon profitierten sowohl die Patienten als auch die Pflegekräfte. Derzeit betreut eine deutsche Krankenschwester doppelt so viele Patienten wie eine dänische.
Vermutlich ist ja die Lösung, dass man statt drei kleinen, nicht so gut ausgestatteten Krankenhäusern braucht man ein großes, besser ausgestattetes. Also man muss auch neu investieren, was in Dänemark gemacht worden ist und was deswegen ein gutes Beispiel dafür ist, dass tatsächlich so ein Plan entwickelt worden ist, wie das auszusehen hat.
Doch an einer stringenten Krankenhausplanung fehlt es bislang in Deutschland. Zuständig sind die Bundesländer. Und die machen teils detaillierte Vorgaben, teils lassen sie den Krankenhäusern freie Hand. Ilona Köster-Steinebach empfiehlt, zunächst einmal zentral festzulegen, was man wo will.
Es wäre sinnvoller zu sagen, okay, wir brauchen bestimmte Dinge tatsächlich wohnortnah, dazu gehört nicht die Bandscheibe und nicht die Hüfte. Das würde für die kleinen Häuser, die wir tatsächlich zum Teil auf dem Land bräuchten, bedeuten, dass ihre Einnahmen wegbrechen. Und da bräuchten wir sogenannte Sicherstellungszuschläge, um die notwendigen Strukturen dann auch tatsächlich voll zu finanzieren. Das muss passieren.
Also eine Art Sockelbetrag, damit Krankenhäuser auch in dünn besiedelten Regionen finanziell bestehen können. Die müssten sich dann allerdings vor allem auf die Grundversorgung konzentrieren. Auch die Doppelstruktur, einerseits arbeiten Fachärzte im Krankenhaus, andererseits ambulant in der Praxis, hält Maria Klein-Schmeink, Gesundheitspolitikerin der Grünen, für nicht zukunftsfähig.
Gerade ein älterer Mensch mit mehreren Erkrankungen, der braucht jemanden, der ihn durchleitet durch das System auf der einen Seite, aber auch er braucht abgestimmte Behandlungswege. Heute ist es so, dass der ambulante Bereich in der Regel völlig losgelöst vom stationären Bereich agiert und die Übergänge sehr, sehr schlecht gestaltet sind. Da würden wir uns regionale Versorgungslösungen auch unter Beteiligung der Selbstverwaltung wünschen.
Wer verdient wie viel durch welche Krankheit? Diese Frage scheint in Deutschland häufiger im Mittelpunkt zu stehen als die nach einer optimalen Versorgung der Patienten. Es fehlt an einer klaren Steuerung des Gesundheitswesens und in vielen Bereichen an Transparenz.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Das deutsche Gesundheitswesen, zu teuer und zu ineffizient? Eine Sendung von Birgit Augustin, Redaktion Wolfgang Heinemann.